Wir sprechen hier über Punk und haben immer wieder zum Beispiel auf die Programmzeitung hingewiesen, wo es Texte zum Thema gibt. Das heißt, über Punk wird auch geschrieben und das nicht nur in Fanzine-Form, was vielleicht so ein bisschen die bevorzugte Form des Punk ist, sondern es gibt auch Bücher über Punk, die einen Einblick verschaffen in die Geschichte des Punk. Und jemand, der sich da belesen hat und Bücher dazu mitgebracht hat, sitzt jetzt neben mir, nämlich Nico. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, man kennt ja Nico unter anderem von Subjektiv, also auch eine Sendung, die sich musikalisch dem Punk zuwendet. Und du hast drei Bücher mitgebracht und vielleicht können wir einsteigen erstmal allgemein mit der Gemeinsamkeit, die dieser Bücher haben, weil sie alle drei in einer bestimmten Form geschrieben sind. Was ist denn das für eine Form, in der sich diese Bücher mit Punk auseinandersetzen?
Ich glaube, das Stichwort ist Fanzine tatsächlich, weil... Wie du gesagt hast, die bevorzugte Form quasi dessen, das abzubilden, gedruckt oder wie auch immer vervielfältigt zum in der Hand haben, ist so, so eine Art kollagiertes und das Live-Moment von Punk aufgreifendes Ding. Und das ist eigentlich die Arbeitsweise von denen gewesen, die diese Bücher gemacht haben. Nicht ganz von ungefähr. Lex McNeil beispielsweise ist einer der Begründer des Punk-Magazins aus New York von 1975, als sie da so als sehr junge Leute gedacht haben, es braucht ein Äquivalent zu der Musik und zu dem, was da Ausdruck ist. Bislang nur auf der Bühne. Und dann dieses irgendwie zusammengekopierte, gemalte, geklebte Punk-Fanzine aus der Taufe gehoben haben und viele Jahre später wahrscheinlich auch in so einem Zwang der Selbstvergewisserung der eigenen Bedeutung und dass das nicht in Vergessenheit gerät, wie wichtig das alles gewesen ist, nämlich 1997 veröffentlicht, hat Lex McNeil zusammen mit Gillian McCain, beides Protagonistinnen dieser frühen Punk-Szene von New York, das Buch Please Kill Me, und das ist nichts anderes oder... Also es klingt so ein bisschen das kleinmachend, aber es ist sozusagen eigentlich eine Großtat, denn aus, keine Ahnung, hunderten Stunden Interviews mit den Protagonisten der frühen Punkzeit und dem, was davor ist, wo ihr euch vorhin schon so ein bisschen einen Kopf drüber gemacht habt, wo fängt man damit eigentlich an? Das beantworten Lex McNeil hier relativ deutlich mit den Velvet Underground und der Factory von Andy Warhol. Da nämlich beginnt das Buch und es endet im Grunde genommen mit dem komplett zerstörten New Yorker Musikmoment, zumindest wenn man die Anfangsimpulse des Punk nimmt, nämlich durch Drogen, Tod, Alkohol und Misserfolg, eigentlich bis auf ganz wenige Protagonisten aus dieser Szene, dem Ende dessen, was so die erste Idee von Punk gewesen ist in New York. Das ganze Ding ist ein riesen fetter Wälzer und schafft damit etwas, was so ein bisschen die Gegenversion des Narrativs Punk ist zu dem, was ihr bis jetzt am Wickel hattet. Ne? Ihr hattet bis jetzt so eine Art Analyse, der Draufblick von Nachgeborenen auf die Zeit, einordnen in Kunstkontexte, politische Kontexte und dergleichen mehr. Das macht genau das Gegenteil. Und in der Vorbereitung habe ich da nochmal reingeguckt und mir ist auch ganz deutlich geworden, wie stark sich das dann am Ende unterscheidet und wie viele der Momente, die ihr angefasst habt heute Morgen, eben dann ganz anders auf einmal auftauchen oder auch völlig entkräftet, entmystifiziert dastehen, ganz nackt als ein Moment des planlosen, besoffenen Drogenrausches und nicht mehr.
Genau, vielleicht können wir diesen Unterschied nochmal so ein bisschen konkretisieren. Also Lex McNeil und Gillian McCain sind die beiden Autoren dieses Buches Please Kill Me, die unzensierte Geschichte des Punk. Und ein Unterschied...
Was braucht der einen Untertitel?
ein Unterschied, der mir aufgefallen ist in dem Thema dieses Buches, ist ja, dass hier der Anfang eigentlich in den USA ist. Und das ist ja so ein Narrativ von Punk, dass der Ursprung 1977 in London da ist. Hier werden jetzt die Ursprünge in den USA beschrieben. Ist das sozusagen auch ein Unterschied im Narrativ?
Ja, ganz sicher. Und vor allen Dingen in der kompletten Isoliertheit auch. Also, und ich glaube auch deswegen funktioniert die Idee, dass Punk aus London kommt, ziemlich gut, weil die frühe Punk-Szene in New York quasi durch eine umfassende Ignoranz überhaupt gar keine Durchschlagskraft entwickeln konnte, die sie dann zu dem eigentlichen, also heute sozusagen in der Geschichtserzählung, zu dem eigentlichen Moment macht. Die sind außerhalb eines manchmal sogar nur Stadtteils in New York kaum wahrgenommen worden, hatten kaum Auftrittsmöglichkeiten, wurden nicht im Radio gespielt und all das hat eigentlich dazu geführt, dass die sehr isoliert geblieben sind und dann eigentlich in London nur wahrgenommen worden sind dadurch, dass Television, New York Dolls oder die Ramones dort ein Konzert gegeben haben. Aber da war auch in London die Sache schon am Laufen. Ja? Also wenn man überlegt, dass sich die Sex Pistols ja auch schon 1974 in den ersten Beginnen zusammengetan haben, 1975 die ersten Auftritte hatten, dass die Stranglers schon 1973 unterwegs waren, noch als Pub-Rock-Band und so. Also es gab es eigentlich so als Zündfunken an mehreren Stellen mehr oder weniger gleichzeitig, in der Konsequenz allerdings. Und in dem, was es dann sozusagen auch in Form gegossen hat, was so Abziehbilder waren, muss man New York tatsächlich als die Keimzelle nehmen, glaube ich. Also so mit Richard Hell als quasi Role Model für John Lydon, a.k.a. Johnny Rotten, obwohl es eigentlich nicht nachweisbar ist. Aber eigentlich sah der so aus, wie Richard Hell schon 1972 rumgelaufen ist, bloß eben 3-4 Jahre später. Und es gibt einen Altersunterschied auch. Die Leute in New York waren allesamt schon ein bisschen älter als die, die dann in London als quasi fast noch Teenager unterwegs gewesen sind.
Die Verbindung kann man da ja vielleicht auch ziehen durch Malcolm McLaren, der kannte ja die New York Dolls. Und
ja, er war ihr Manager, hat er immer behauptet. Die haben immer gesagt, das war der Typ, der zum Schluss auch nochmal mit uns unterwegs sein wollte. Also er hat sich schwer an die New York Dolls gehängt und die auch nach London gebracht.
Und dann ja vielleicht dadurch auch wieder Johnny Rotten beeinflusst. Und
das würde John Lydon vermutlich schwer verweigern, dir dazu zu stimmen.
Ja, wer weiß. Naja, du hast ja 3 Bücher mitgebracht. Wir haben uns jetzt größtenteils auf das Buch, was in die New Yorker Punk-Szene schaut, bezogen. Aber es sind ja 3 Bücher, die in 3 unterschiedliche eigentlich Länder hineinleuchten, in die USA, nach England schauen und nach Deutschland, auf die deutsche Punk-Szene. Und wenn man jetzt, also jetzt so vielleicht die Frage an dich, da du ja die Bücher gelesen hast, ich habe mich halt so gefragt, wie sehr unterscheidet sich das dann, wenn man halt so in die Szenen reinschaut, und ich würde jetzt eigentlich erstmal denken, okay, eigentlich sind das dann doch sehr, sehr unterschiedliche, dadurch, dass die Protagonisten natürlich unterschiedlich sind, auch die Szenen sehr unterschiedlich. Was ist dir da aufgefallen?
Also ich glaube, wodurch dass sich das unterscheidet, also die anderen Bücher sind Punkrock von John Robb, der war bei den Membranes, auch eine englische Punkband, die relativ früh entstanden war, 77 schon die ersten Veröffentlichungen hatten. Und das dritte Buch ist Verschwende deine Jugend, in der falschen Reihenfolge, Verschwende deine Jugend hat Jürgen Teipel nur deswegen geschrieben, weil er Please Kill Me gelesen hat und total begeistert war davon. Und ohne zu erwähnen, wessen Technik er verwendet, hat er dann Verschwende deine Jugend ein paar Jahre später rausgebracht, das ein großer Erfolg gewesen ist, also so im Sinne des Kommerziellen. Und Punkrock, die Geschichte der englischen frühen Punkszene, kam als letztes von diesen 3 Büchern. Und wenn man einen Unterschied ausmachen will, dann gibt es eigentlich aus meiner Sicht einen ganz erheblichen in der Stelle, und vielleicht untermauert das auch die Theorie von der Keimzelle von Punk, von New York zu den anderen beiden Orten, also Großbritannien, London, Manchester, bla bla bla, oder Deutschland, wobei auch Deutschland ganz schwierig als so Westdeutschland, muss man ja erstmal sagen, als ein Ort gelten kann. Da sind Hamburg, Düsseldorf und Berlin so die Orte der frühen Punk-Kultur, möchte ich mal sagen. Und in New York war das Ding überhaupt nicht einzuordnen im Sinne von, da sind 5 Bands, die sich irgendwie gleich anhören. Das gab es eigentlich gar nicht. Also vielleicht haben die Dictators und die frühen, Name entfallen, Dead Boys sich ähnlich angehört. Aber alle anderen haben irgendwie sehr unterschiedlich geklungen. Ob da die Talking Heads auf der Bühne standen, danach Patti Smith kam, die Ramones, Television, die hatten alle was irgendwie eine eigene Idee von dem, was sie da machen wollen, und das ist irgendwie subsumiert worden als Punk. Einförmiger wurde das in Großbritannien dann schon ziemlich schnell aus meiner Sicht. Da hörten sich, keine Ahnung, die Bands fürs Drüberhören nicht wirklich groß unterschiedlich an. Also klar kann man die Stranglers klar von, sagen wir mal, den Sex Pistols unterscheiden, und auch The Clash und Slaughter and the Dogs klingen unterschiedlich, aber eigentlich machen die schon musikalisch sehr ähnlichen Kram, nämlich so Rock'n'Roll, Rock, Rhythm and Blues basierte Musik. Und in Deutschland gab es allerdings dann so von Ort zu Ort aus meiner Sicht schon auch einen ziemlich großen Unterschied zwischen dem, was die machen. Also ein hohes Streben nach Individualität zwischen dem, was dann später als Neue Deutsche Welle verunglimpft worden ist, und so purem Punkrock. Also wenn man so die frühen Aufnahmen aus Hamburg nimmt, von Razors oder von Male oder Mehl aus Düsseldorf, dann klingt das sehr englisch. Aber gleichermaßen kommen dann Bands wie Duff ins Spiel oder deren Vorgänger, Palais Schaumburg, Abwärts und so Bands, die ganz klar überhaupt nicht sich ohne weiteres auf so Rock'n'Roll reduzieren lassen in ihrer Musik. Und das macht schon einen Unterschied aus. Ansonsten ist das alles ziemlich stark alkohol-drogenbasiert als, sag ich mal, Gemeinsamkeit, stark Gewalt belastet, also innerhalb der Szene und auch von außen auf die Szene wirkend, was dann wiederum gut war, weil dann haben die so eine Art Gemeinschaftlichkeit auch verspürt. Das sind so Gemeinsamkeiten. Und die Wahrnehmung durch die Medien. Also während in Großbritannien 1977 das Jahr ist, in dem das überall auftauchte, von Top of the Pops, BBC, weiß der Teufel was, gab es sowas in New York gar nicht. Und in Deutschland haben sie sich auch eine ganze Weile recht schwer getan, damit das irgendwie in die Medien zu bringen und damit wirklich durchschlagend werden zu lassen. Das ist dann sofort kommerzialisiert passiert.
Du hattest da Mahler aus Düsseldorf erwähnt.
Ja, das könnte lass uns man Mahler spielen.
Sich mal anhören.
Habe ich hier, warte.
Dann vielleicht auch, ja, was daran deutlich wird.
Ja, das ist, also die gelten, das ist ja auch ganz wichtig im Punk, ist immer, wer war Erster oder Erste? Wobei Frauen leider so gut wie gar nicht auftauchen. Also gerade in den frühen Zeiten Patti Smith, Deborah Harry von Blondie und dann war es das in New York auch schon. Ist im Male gelten als, die haben damit angefangen. Also die haben die erste Veröffentlichung gehabt. Dann gibt es bestimmt noch 14 andere Bands, die das von sich behaupten. Gucken wir mal, ob das geht. Nee, geht nicht. Du musst mal was singen, Lukas, so schnell.
Oder ich mach's so.
Ja, Mahler aus Düsseldorf.
Jürgen Engler, später dann die Krupps zu ziemlich großem Erfolg gebracht, also so kommerziellem Erfolg zumindest. Und sehr verhasst bei, das ist auch ganz wichtig, innerhalb der Szene muss man sich immer unheimlich gegenseitig dissen. Das war, glaube ich, auch ziemlich elementar. Und Mehl oder Mahle waren jetzt nicht besonders beliebt bei Mittagspause oder Fehlfarben und so spielte sich das durch. Die Hamburger waren total scheiße. Aus Düsseldorf gesehen, während natürlich Düsseldorf voll scheiße war, aus Hamburg gesehen. Und so hat sich das quasi so auch in Deutschland ganz normal abgespielt.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Unterschied zu sprechen kommen, den du so ein bisschen aufgemacht hast. Wir hatten sozusagen ganz am Anfang so die Perspektive von Jonas Engelmann aus diesem popkritischen Diskurs, wo halt irgendwie Punk verbunden ist mit einer gesellschaftskritischen Perspektive, die der einbittet, vielleicht auch in so eine kritische Kulturtheorie oder so. Und du hast jetzt aufgemacht, hier spielt so Destruktion, Alkohol, Rausch halt irgendwie eine viel größere Rolle. Wir hatten gleichzeitig halt irgendwie so die Verbindung von Punk und Kunst, die wir mit Jonas Engelmann aufgemacht haben. Inwiefern gibt es das bei den Sachen, die in diesen Büchern besprochen werden, trotzdem? Und du hast jetzt viel halt so an dieser, also erstmal an den Bands und an der Musik aufgemacht. Wir hatten gedacht, also bei Punk muss es was geben, was auch über das rein Musikalische hinausgeht.
Ich glaube, für New York muss man relativ klar sagen, dass die sich da in der Bowery in Manhattan versammelt haben, das waren vornehmlich Bohemen-Künstler. Also es war tatsächlich, das waren Leute wie Richard Hell, der unter dem Namen dann sich überlegt hat, ich mache Musik, damit kann ich viel mehr erreichen, als meine Gedichte in kleinen Editionen an 5 Leute verteilt irgendwie lesbar zu machen. Die haben schon sozusagen das als Ausdrucksmittel für das, was die ohnehin angetrieben hat in ihrer Notwendigkeit nach Ausdruck oder sowas benutzt. Und das hat auch, also es hat ja auch sehr konzeptionelle Züge. Die Ramones sehen nicht ohne Grund so aus, wie sie aussehen. Und auch die Texte und die Musik, das ist ein sozusagen quasi am Reißbrett zusammen entworfenes Kunstprojekt. Das muss man, glaube ich, genauso für die sagen wie für Blondie. Diese Idee, diese 60er Jahre irgendwie zu verwursten, das hat viel Konzeptionelles und das findet man in New York, glaube ich, bei so ziemlich jeder Band. Vielleicht nicht bei den so eher, sag mal, Assis von den Dictators. Die kamen dann auch von außerhalb. Die Stooges hatten das eigentlich auch nicht unbedingt. Also es waren jetzt auch nicht, also als Vorläufer, die dann so die großen Helden waren und Anfang der 70er, beziehungsweise bis Mitte der 70er nochmal so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben. Aber alles in allem ist das so eine Künstlerinnen- und Künstlerszene gewesen, die ja auch in Manhattan waren, weil man dort, obwohl man jeden Tag mal sein Leben riskiert hat, weil es einfach der schlimmste und kriminellste Ort von New York war, dort leben konnte für wenig Geld. Also man war dann auch davon ein bisschen unabhängig, wo man woanders hätte eben einem geregelten Arbeitsleben nachgehen müssen oder mit seiner Kunst hätte Geld verdienen müssen, um überleben zu können. In Großbritannien, in London, sieht das aus meiner Sicht ein bisschen anders aus. Da waren das, viele der Kids waren eben tatsächlich, sag ich mal, ja, für die war das eine Perspektive, Popmusik zu machen. So wie das andere wäre vielleicht Fußballer gewesen oder bis ans Ende ihrer Tage wie Papa und Mama Arbeiterklasse zu bleiben. Das spielt eine ganz große Rolle in Großbritannien. Auch wenn die viele von den Protagonisten an Art Schools waren, ist das vor allen Dingen aber eigentlich auch so ein Ausstiegsszenario gewesen, an so eine Kunsthochschule zu gehen, weil das Ende der 70er, Mitte der 70er preisgünstig war. Man konnte dort quasi sich einschreiben und war dann Student und hat im Zweifel, wenn man Glück hatte, auch noch staatliche Unterstützung gehabt. Maggie Thatcher hat das alles abrasiert und bis heute gibt es das ja so gut wie gar nicht mehr, so eine Konzepte. Aber damals hat es eine große Rolle gespielt, um sein Leben irgendwie erstmal Grund zu sichern für irgendeine Perspektive. Aber eigentlich kamen die oftmals aus Arbeiterfamilien. Während die New Yorker-Szene, das war schon, da war Geld dahinter, war Bürgerlichkeit dahinter. Da spielt, glaube ich, auch das Klassensystem in Großbritannien eine große Rolle, das sehr zementiert gewesen ist. Und in Deutschland hat man das eigentlich, also wenn man sich die Biografien anguckt, dann kommen die schon auch aus wohlgeordneten Häusern. Und da ist natürlich auch irgendwie ein anderer Zugang zu, mache ich jetzt Kunst oder nur Musik oder sowas, ne? So eine Art von Reflexionsvermögen. In Großbritannien ist das irgendwie ein bisschen weniger vorhanden, aber nicht unbedingt. Also das lässt sich eben nicht verallgemeinern und ich glaube, das ist das Schöne an diesen Büchern, warum das gut ist, die mal zu lesen, weil das auch die Chronologie der Erzählung, die wir heute den ganzen Morgen auch schon hatten, komplett in Frage stellt. Ja, es gibt nicht die politische Punk-Szene, die in den 80er Jahren entstanden ist, wo vorher haben die nur Liebeslieder gemacht oder über Alkohol getrunken, sondern mit Cress 1977 und 1978 mit ihrem Label war da eine hochpolitische Nummer. Und 77 mit Angelic Upstarts, eine, die nicht nur aus diesem Hippie-Kunstkontext kam, sondern aus der Arbeiterklasse, Selbstermächtigung, Minor Strikes und so weiter. Also das schaffen diese Bücher ganz schön aufzuheben, dass es das nicht gibt. Also dass es ganz schwierig ist zu sagen, dann kam das und danach ist das passiert, weil dann kam das. Die erzählen alle gleichzeitig über denselben Moment, aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten. Es gibt ganz vielen Stellen und schaffen da so einen Moment wie Richard Hell hatte, der war total wahnsinnig, der hatte ein T-Shirt an, da stand drauf, please kill me. Und damit ist der durch New York gelaufen, durch Manhattan da, wo jeder nur drauf gelauert hat, ihn auch ohne sein T-Shirt schon umzubringen. Das nächste Zitat ist Richard Hell, der sagt, ich hätte mich niemals getraut, so ein T-Shirt anzuziehen. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Und Richard Lloyd, sein Bandkollege, sagt, ja, Richard Hell hat ein T-Shirt bemalt mit Please Kill Me und ich sollte es anziehen. Bin damit einen Tag rumgelaufen und habe das danach nie wieder angezogen, weil die Leute auf der Straße drauf und dran waren, das umzusetzen. Also sowas passiert in dem Buch und man kriegt dadurch so eine Heldenverklärungsnummer auch ausgewuchtet, weil wenn 8 Leute drüber erzählen, gibt es eben 8 Geschichten oder Sichtweisen darauf und man kann dann als Leser sich überlegen, wie viel da, also dann noch sein eigenes Erinnerungsvermögen und Verklärungsvermögen mit einberechnet, wie viel davon eben echt ist. Und eigentlich geht es ja beim Punk auch immer ums Echte, deswegen ist er auch so einfach denunzierbar.
Ich frage mich jetzt noch so ein bisschen, da ja immer so, du hast ja angerissen, dass so verschiedene Gespräche oder dass es gibt viele Gesprächspartner und man benutzt bei den Büchern eine Interviewtechnik, um halt irgendwie ein Bild von der Szene zu bekommen und das dann vielleicht auch möglichst authentisch vielleicht ist. Aber wann wurde denn diese Gespräche geführt? Weil man ist ja oft auch so, oder dass wenn dann irgendwie so gut 10, 20 Jahre vergangen sind, natürlich nochmal ein ganz anderer Blick passiert auf die Szene und man auch vielleicht so selber Sachen verklärt, auch wenn man dabei war.
Ich glaube, Jürgen Teipel hat tatsächlich für das Buch die Interviews geführt. Vielleicht hat er auch darauf zu, das kann ich jetzt nicht so sagen, auf Interviews zurückgegriffen, die schon existiert haben. Aber eigentlich, glaube ich, hat er die Protagonisten gesprochen, als er das Buch geschrieben hat. Das ist 2001 erschienen, viel Arbeit, vielleicht hat er 2 Jahre dran gesessen oder 3 Jahre oder sowas. 97 ist Please Kill Me rausgekommen, vielleicht seitdem, bis 2001, bis zur Veröffentlichung. Lex McNeil spricht zum Beispiel mit Nico, spricht mit Andy Warhol und anderen Leuten, was darauf verweist, dass er unmöglich 1997 das gemacht haben kann, weil die waren ja alle schon lange tot. Dem kommt zugute, dass er mit Punk seit 1975 Interviews geführt hat. Und darauf greift er zurück. Das beschreibt er auch vorher in der Technik. Er legt so ein bisschen offen, wie das entstanden ist und sagt, in manchen Fällen sind es nie veröffentlichte Interviews gewesen, die sozusagen Leute geführt haben, aber die nirgends erschienen sind. Requiriert aber für sich den Anspruch, dass das in jedem Falle nichts ist, was man schon mal irgendwo anders gelesen haben kann. Und John Robb macht das genauso. Als Protagonist der Szene ist er leicht an die Leute gekommen und spricht halt tatsächlich mit allen, die zum Zeitpunkt aus seiner Sicht wesentlich waren und vor allen Dingen auch mit Leuten, die auch mit ihm reden wollten. Also nicht alle, die man interessant fände, kommen da drin vor. Genauso wie das bei Jürgen Teipel ist. Da fehlen auch so Leute. Und ich glaube, es mag für Leute wahnsinnig langweilig sein, das Buch, wenn sie sich nicht für den Kram interessieren. Es ist, glaube ich, nicht geeignet, um sich mal damit das erste Mal zu beschäftigen, weil es wenig erklärt. Also viele der Aussagen werden dadurch interessanter, wenn man weiß, wer das eigentlich gerade sagt. Dafür gibt es in allen Büchern hinten ein fettes Glossar, wo ein bisschen aufgeschrieben ist, was das für Leute sind, wo die beteiligt waren, was die heute machen, was total interessant ist. Zu wissen, dass Steve Ignorant heute auf so einem Lebensrettungsschiff unterwegs ist, finde ich irgendwie, das hat was, wenn man weiß, wo er herkommt. So in die Richtung kann man, also mich amüsiert das unglaublich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es an manchen Stellen zu nicht ohne weiteres erschließbar ist, sage ich mal so, wenn man nicht die Bands kennt oder so. Ansonsten ist das genial, weil machst dir die Schallplatte dazu an und liest, was die Vögel so erzählen.
Können wir nochmal die Titel von diesen Büchern sagen? Also du hast zum einen mitgebracht von
Please Kill Me.
Genau, von
ganz wichtig.
Lex McNeil und Gillian McCain.
Wer die New Yorker Punk-Szene oder die frühe USA-Geschichte des Punks kennenlernen will, sollte das machen. Im Übrigen sind die Bands sozusagen tatsächlich irgendwie bis auf die Ramones ein bisschen vergessen gewesen. Punker sind in den USA dann wieder durch die Engländer entzündet worden, was die auch sehr gewurmt hat. Also die Ramones waren stinksauer, als sie die erste Single von The Clash gehört haben. Weil sie sagten, die kopieren uns 1:1 und verdienen damit Geld, die Wichser. So, ja, also Punkrock, ganz simpel, die ganze Geschichte von John Robb und Verschwende deine Jugend. Ich befürchte, dass der Ventilverlag Punkrock nicht wieder neu aufgelegt hat. Das ist wahrscheinlich nur noch antiquarisch zu kriegen. Da müsste man vielleicht mal beim Herrn Engelmann Druck machen, weil es sehr lohnenswert wäre. Verschwende deine Jugend dürfte inzwischen in 800. Auflage existieren. Jürgen Teipel war das. Darf ich noch ein Lied wünschen?
Darfst du, ja, klar.
Ich möchte gerne Richard Hell hören. Ist das da?
Das ist da, kleinen Moment. Rap. Oder kannst du noch was zu Richard Hell sagen?
Ja, der zu dem Song? Schriftsteller wieder geworden, nachdem er seine schwere Heroinsucht irgendwann in den Ende 80ern, glaube ich, oder 90ern überlebt hat. Der war einer der, keine Ahnung, so ein Nukleus in New York, um den Television entstanden ist. Richard Hell and the Voidoids, der hat zusammengearbeitet mit New York Dolls Leuten etc. pp. Und hat so eigentlich die Punk-Hymne schlechthin mit dem Song, den wir jetzt hören, geschrieben. Und man hört dieses, was ich sehr mag, an dieser New Yorker Szene, die war so herrlich geschlechtlich disparat. Also das war anders als die, in England hat man schnell wieder so eine Männernummer wiedergefunden, aber auch wenn die meisten Protagonisten in New York Männer waren, hatte das erstmal nichts mit ihrer Sexualität zu tun, was ich ganz schön finde. Also so heute nennt man es queer, damals gab es den Begriff so nicht, das war doch irgendwie so ein normales Ding für eine Weile.
damit wollen wir den Blick in die Vergangenheit vielleicht so ein bisschen abschließen und wollen danach so ein bisschen schauen, was so subkulturmäßig heute passiert und wie man darüber ins Gespräch kommen kann. Richard Tell and the Wardoids, Blank Generation.